Hey, Leute, was geht ab? Ist Podcast-Time, aber nicht zu knapp.
Der Flo und die Jule sind am Start. Die Pflegeflüsterer sind mega smart. Wir reden über Pflege und Themen aus dem Leben. Menschen zu erreichen, informieren, unterhalten, das ist unser Bestreben. Drum schaltet ein auf sämtliche Kanäle. Ob RTL plus Spotify oder Deezer, ihr könnt es selber wählen. Lasst ein Like bei Facebook und Insta da. So klappt's dann mit dem Podcast da. Leute, hört euch den coolen Podcast an. Denn Pflege geht uns alle an.
Hey. Und da sind wir auch wieder. Live zugeschaltet. Ja, on the stage. Jule ist auch da. Sie kann auch was sagen.
Ich muss.
Ja, sie muss halt was sagen. Aber ja, Jule kann die Einleitung machen. Warum soll ich die jedes Mal machen?
Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin's, Jule. Ja, was soll ich sagen? Schön, dass ihr da seid, uns zuhört, uns eure Ohren schenkt. Es ist Jubiläumsfolge. Es ist die 30. Folge. Ein bisschen Trommelwirbel bitte. Und aus diesem Grund haben wir heute wieder einen besonderen Gast eingeladen, der heute zu uns in den Podcast gekommen ist. Ja, wir begrüßen ganz herzlich Philipp Thierry und ja, wir würden sagen, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Das erste Mal in einem Podcast. Ja, was zu meiner Person. Arbeite seit 17 Jahren im Bereich Homecare. Bin eigentlich in diesen Bereich gekommen, ja, wie die Jungfrau zum Kind. Es war eigentlich überhaupt gar nicht mein Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ich kann ja so ein bisschen mal zu meiner Vita erzählen. Habe Abitur gemacht, habe dann probiert, Bauingenieur zu studieren. Habe es auch angefangen, habe es 3 Semester durchgezogen und dann aber irgendwann gemerkt, dass das überhaupt gar nicht, ja, mein Ding ist. Ich hatte in der Zwischenzeit, damals war es noch so, wir mussten Zivildienst machen. Aber ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Ich wollte das nie machen und wollte dann in den sozialen Bereich reingehen und dachte erst so, okay, ich kann Hausmeister oder irgendwas machen. Da gab es aber keine Stelle mehr. Und so bin ich damals in ein Pflegeheim gekommen und durfte auf der Pflegestation meinen Zivildienst machen. Und das war, muss ich wirklich sagen, mit die schönste Zeit, die ich damals verbracht habe im Zivildienst. Danach dann eben ins Studium und war dann eben so unzufrieden und hatte immer aber noch guten Kontakt in die Pflegeeinrichtung. Und ja, damals die Wohnbereichsleitung hat dann gesagt, ja, mach doch die Ausbildung zum Altenpfleger. Ja, das habe ich dann gemacht. Habe die Ausbildung auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Und damals war es noch so, da hat dann die Einrichtungsleitung zu mir gesagt, als ich fertig war mit der Ausbildung, ja, ob wir dich weiter beschäftigen können, wissen wir noch nicht. Ja, und dadurch, dass ich damals ein guter Freund von mir war, der Besitzer eines Homecare-Unternehmens, der hat dann gesagt, ja, auf jeden Fall wirst du nicht arbeitslos und bin dann so in den Außendienst gekommen. Habe 10 Jahre lang den reinen Außendienst gemacht. Also ich bin nur ausgebildeter Hundexperte. Ich bin Fachberater für enterale Ernährung. Habe dann im Großraum Hildesheim, Harz, Pflegeeinrichtungen, ambulante Patienten in den Bereichen betreut. Und bin dann gewechselt in den Bereich Key Account, also Kunden betreuen, unsere Top-Kunden betreuen, damals in dem Unternehmen. Ja, und so bin ich in diesen Bereich reingerutscht und habe dann die letzten Jahre auch noch den Bereich des Referenten übernommen, bin ganz viele durch Einrichtungen gefahren, habe Schulungen gehalten im Bereich jeglicher Art, Wundversorgung, Ernährung. Ja, und so sitze ich jetzt hier.
Ich weiß es noch wie gestern. Ich habe meine Ausbildung gemacht damals und war im Ochtersumpenpflegeheim und war ja Schüler ersten Jahrgangs wer tauchte da auf, wem habe ich dann immer ab und zu mal in der Schule getroffen und gesehen und ja, so kam das auch, glaube ich, mit uns beiden dann auch so zustande, dass ich dich dann mal angesprochen hatte und ja, das weiß ich noch, da kam Philipp dann auch immer zu uns ins Haus und hat die Wunden kontrolliert und gemacht und getan, ja, und wir kennen uns ja auch schon etliche Jahre darüber, ne? Also,
ja.
Pflege ist halt immer noch ein Dorf, ist halt immer so.
Das ist auch so. Ich weiß auch noch damals in der Schule, wo ich gelernt habe, hatte ich einen sehr guten Kontakt zu dem Schulleiter. Und es war dann irgendwann so, dass er mich dann nochmal angesprochen hatte, ob ich nicht in der Altenpflegeschule, weil der Bereich der Wundversorgung immer viel zu knapp gekommen ist, ob ich da nicht mal ein oder zwei Tage immer ein Seminar halten könnte für die Schüler im Mittelkurs. Ja, weil wir gerade im Bereich Homecare dann doch auf dem neuesten Stand sind, was den Bereich Wundversorgung angeht. Und das habe ich dann auch immer noch gerne gemacht. Und so hatte man immer dann noch großen Kontakt, gerade wieder in die Hildesheimer Einrichtungen und Umgebung, wo ich dann immer viele Schüler dann, die bei mir im Mittelkurs waren, immer noch mal wieder getroffen habe. Und das ist schön zu sehen, ja, dass es doch immer noch viele gibt, die sich für die Pflege begeistern. Für mich ist es der schönste Job überhaupt, den man machen kann. Ja, und es sollten eigentlich noch viel, viel mehr machen. Ne?
Und letztendlich hast du dein Studium ja nie abgebrochen. Ne? Also man kann es ja auch mal wirklich, Bauingenieur, du versorgst jetzt Wunden, das heißt, du baust die Haut ja wieder neu auf. Also letztendlich bist du ja immer bei dem Zweig letztendlich auch geblieben, oder nicht?
Ja. Also das Problem im Studium, ja, war wirklich einfach zu viele Zahlen. Also ich habe im Abitur, ich habe immer gerne Mathe gemacht. Das war mein Steckenpferd. Im Studium, die erste Klausur, bin ich mit 5 durchgerasselt. So muss man auch mal so sehen. Und das war einfach zu viel. Ich wollte was mit Menschen machen.
Und ja,
das ist der Punkt gewesen, warum ich dann gesagt habe, okay, nee, das ist nicht meins. Und es war dann ja auch so, die erste Zeit im Homecare-Bereich, kein Tag ist identisch. Also im Büro hast du immer so, ne, hast du deinen Ablauf drumherum. Im Außendienst ist es nicht so. Du hast jeden Tag neue Herausforderungen, du hast jeden Tag werden dir neue Wunden vorgestellt und die du versorgen musst. Du hast Probleme im Bereich der Ernährung, die du irgendwo beheben musst. Da musst du natürlich, jetzt kommen wir schon in diesen Bereich, wie arbeitet der Homecare-Markt? Es ist, ja, na klar, finanziert man sich über die Rezepte oder auch jedenfalls über Privatverkäufe. Aber es ist eine enorme Zusammenarbeit wichtig, dass man mit Ärzten zusammenarbeitet, dass man mit dem Pflegepersonal zusammenarbeitet, dass man auch mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeitet, wie Physiotherapeuten drumherum. Man muss die ja alle ins Boot holen, die Krankenhäuser. Man muss gucken, wie möchte ich gerne eine Therapie haben. Und es ist ja auch nie in Stein gemeißelt, das, was der Homekehrer sagt. Es ist immer nur eine Empfehlung, die ausgesprochen wird an den Arzt. Und ob dann da mitgegangen wird, das ist eine andere Sache. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass das darauf geachtet wird im Homecare-Bereich. Es ist immer so, das heißt, ja, die wollen ja alle nur Geld verdienen. Ja, am Ende ist es ja auch so. Am Ende sind wir alle Wirtschaftsunternehmen und alle natürlich,
jeder
muss gucken, wie kommt das Geld denn auch rein. Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, am Ende muss der Patient glücklich sein und der Patient muss gut versorgt sein und auch die Wunde muss dementsprechend dann auch heilen. Und man muss dann auch mal zu sich selber stehen und auch mal sagen, wenn hier irgendwas nicht so wirklich läuft, das passt hier alles nicht. Und da muss man aber ins Gespräch gehen. Da muss man ins Gespräch gehen mit dem Pflegepersonal. Gab es hier irgendwelche Veränderungen? Auch mit dem Arzt gab es hier irgendwelche Veränderungen. Das Schlimmste ist immer, wenn man jemanden über den Tisch ziehen möchte. Und es gibt eben schwarze Schafe auch im Homecare-Bereich, gerade im Bereich der Wundversorgung. Da werden Patienten versorgt mit Unmengen an Material. Und natürlich kann man es erstmal abrechnen und schön und gut. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Ne? Also ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, wir wollen keine betreute Wundversorgung machen. Das bringt nichts. Ne? Was hat ein Patient davon, wenn er 2 Jahre mit seiner Wunde, die unverändert ist, die stagniert, lebt und man nur daran Geld verdient? Das bringt ja nichts.
Ja, vorher hat man auch als Homecare ja auch den Erfolg letztendlich auch zu verzeihen. Also für mich als Wundenmanager, wir hatten ja letztens das Thema Wunden, für mich als Wundenmanager ist es immer schön zu sehen, wenn ich eine Wunde versorge und, was weiß ich, 3 Wochen 6 Wochen und die Wunde ist zu, ist abgeheilt. Mhm. Der Patient hat keine offene Stelle mehr und hat keine Schmerzen mehr. Und das ist das, was ich mir als Erfolg ja letztendlich auch auf die Fahne schreiben kann. Und so ist es ja im Homecare-Bereich auch. Wenn ich jemanden habe oder aus dem Homecare-Bereich kenne und weiß, okay, bei denen dauern diese Wunden nicht 3 Jahre, bis sie mal endlich zu sind, sondern das sind 2 Monate, ja, dann rufe ich den auch noch 5-mal an bei anderen Wunden.
Genau. Was man hier noch dazu sagen muss, also der Homecare-Markt ist ja immer nur in einer beratenden Funktion tätig. Es gibt ja die Expertenstandards, nach denen ihr arbeiten müsst. Dort wird ja auch gesagt, man soll sich extern jemanden hinzuholen, was aber nur in der beratenden Funktion ist. Und wir dürfen, also jegliche Wundexperten, die draußen unterwegs sind, die dürfen keine Hand anlegen am Patienten. Es gibt dann ja auch nicht nur schwarze Schafe im Bereich des Homecare-Marktes, vielleicht auch schwarze Schafe im Bereich der Pflegeheime, die sich dann vielleicht jemanden reinholen als Homekehrer, der dann dort die Wundversorgung macht. Das sind so Sachen, das darf gar nicht sein. Ja, also der darf ja nicht alleine einfach dann über die Wohnbereiche gehen und die Wundversorgung machen und gegebenenfalls dann aber auch noch dokumentieren in der Doku. Das darf ja nicht sein. Also diese Versorgung der eigentlichen Wunden, die muss in der Hand der Einrichtung bleiben und man holt sich nur zur Beratung jemanden hinzu. Wie oft dieserjenige zur Beratung hinzukommt, das kann wöchentlich sein. Es gibt Einrichtungen, da sind manchmal mehr Wunden, da sind auch manchmal weniger Wunden. Dann sagt eine Einrichtung, mir reicht das eigentlich, wenn einmal im Monat jemand vorbeikommt. Dann macht man eine Wundvisite, man guckt über alle Wunden mal drüber, wie ist der Verlauf. Man guckt sich die Dokumentation mit an, man ist in der beratenden Funktion. Man schaut über die Wunddokumentation drüber. Das ist ja auch solche Sachen, wenn die ganzen Prüfeinrichtungen, die zu euch in die Einrichtung kommen, ne, sei es der MDK, sei es die Heimaufsicht, die wollen sowas sehen. Und wenn das alles nicht passt, dann habt ihr immer nur ein Problem, ja, als Einrichtung.
Richtig.
Ja, und da möchte man einfach sagen, okay, ich als der extern in die Einrichtung kommt, man hat da nichts von. Also man verdient als Homekehrer ja nicht, dass ich in die Einrichtung komme. Alles, was vor Ort hier in einer Einrichtung passiert, ist ja alles Service. Da kriegt der Homekehrer kein Geld für. Also er verdient nur Geld, wenn dann am Ende doch nochmal ein Rezept ausgestellt wird und das Rezept dann abgerechnet wird.
Ja, also nur anhand der Rezepte verdient letztendlich ein Homecare-Unternehmen ja das Geld.
Ja, ganz,
also
der Rest
ist halt Kundenservice, Betreuung.
Ganz genau.
Wo man auch ganz ehrlich zu sagen muss, ich kenne auch viele Einrichtungen, wo die Wundexperten, die dann ja ins Haus kommen, halt auch ausgenutzt werden. Ne? Da wird dann halt einfach mal ganz schnell gesagt, oh, du bist ja da, die Wunden und die Wunden und die Wunden müssen noch gemacht werden. Und der Homekehrer läuft dann alleine auf Station, versorgt die Wunden. Und ja, letztendlich war da aber keine Fachkraft mit dabei, die sich das mal angeguckt hat oder mal den Rat vielleicht nochmal mit angenommen hat. Finde ich halt auch immer so traurig. Das könnten sich alle Fachkräfte mal ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass man eigentlich, wenn so eine Wundvisite da ist, ja, und derjenige auch ins Haus kommt und schon Kundenservice leistet, da auch am Ball ist und auch mitgeht, weil letztendlich geht es uns allen ja was an. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja nicht umsonst diese Ausbildung gemacht damals. Wenn ich in einer Einrichtung arbeite, da möchte ich auch so ein bisschen am Ball bleiben. Also so sehe ich es für mich. Wenn da vielleicht auch mal eine, ja, ich sage jetzt, schicke Wunde ist oder so, ne, was halt also wirklich eine Herausforderung ist, dann bin ich doch interessiert daran, als Fachkraft auch mal zu gucken, ja okay, was wird denn da jetzt gemacht? Wie wird das denn gemacht? Weil derjenige, der extern in eine Einrichtung kommt, der ist dann vielleicht alle 2 Wochen da. So, aber in der Zwischenzeit muss diese Wunde ja trotzdem versorgt werden. Und da möchte ich doch auch, da habe ich doch den Anspruch an mich als Fachkraft, die Wunde dann dementsprechend auch richtig zu versorgen und nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Deswegen auch mal mitgehen, auch mal Interesse zeigen, einmal in die Fachkräfte und ja, schwierig eben, wie du es eben sagst, Einrichtungen nutzen es dann eben aus, ne, mach mal die Wunde, mach mal die Wunde. Geh alleine dahin, lass da ja mal irgendwas passieren, irgendwas Richtiges. Ja, also das geht nicht. Oder im schlimmsten Fall auf einmal fehlt in dem Zimmer auf einmal irgendwas. Dann heißt es dann, ja, doch, der Wundexperte war doch da in dem Zimmer. Und,
kommen wir doch mal zum ganz wichtigen Punkt.
Bitte.
Ihr müsst mal euch einfach alle mal in die Lage reinversetzen. Da kommt der Wundpeerer. Ihr seid Bewohner, ihr seid in einem Zimmer und der kommt nicht regelmäßig, weil er sagt, ja, okay, es reicht alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen. Und auf einmal klopft es an der Tür und da kommt einer und will euch den Verband runterreißen. Wie ihr euch als Patient dann fühlt. Ich meine, ihr seid nicht im Krankenhaus, ihr seid in eurer eigenen Wohnung letztendlich und da kommt jemand und reißt euch den Verband runter und sagt, boah, da schmieren wir heute mal Honig drauf.
Also jemand komplett Fremdes.
Genau.
Also ist dann ja als Wundkehrer oder als Wundexperte, wenn ich vor Ort bin, komplett fremd für denjenigen, der da im Bett liegt.
Genau.
Dann habe ich jemanden, der vielleicht auch demenziell verändert ist oder so. Die können das dann gar nicht mehr umsetzen. Ja. Deswegen ist es immer schon schön, wenn jemand vom Pflegepersonal mit dabei ist. Und das war der Punkt, was ich ja vorab gesagt habe. Wir dürfen diesen Verband gar nicht machen. Ja, also wir kommen dann ja in den Bereich der Betrug der Pflegekasse. Hm. Also ihr bekommt ja als Einrichtung Geld dafür, dass diese Patienten bei euch in der Einrichtung versorgt werden.
Ja.
Und habe ich ja gesagt, das, was wir machen vor Ort hier, ist Service. Wir kriegen dafür kein Geld. Ja, und deswegen nutzen das manchmal auch Einrichtungen so ein bisschen einfach dann aus. Ja, ich schaffe natürlich dann damit Zeitressourcen, weil meine Mitarbeiter, keine Ahnung, ich habe vielleicht in der Einrichtung 4 Wunden. Alle 4 Wunden, die Verbände dauern in der gesamten Zeit 1,5 Stunden.
Ja.
So, und die spare ich mir dann vielleicht. Aber als Einrichtung, dann kann mein Mitarbeiter wieder was anderes. Und das darf eben nicht sein.
Ja, vor allem hast du ja dann auch wieder, was du ja schon angesprochen hast, du hast ja auch wieder die Wissenslücke. Ne? Also es bringt mir ja nichts, wenn du jetzt hier den Wundverband machst und ich aber nicht weiß, was hat er jetzt eigentlich drauf gemacht? War es jetzt eine Gase oder war es einfach nur ein Schaumverband oder?
Genau.
Und mach am nächsten Tag einfach das drauf, was ich sage, okay, das ist eigentlich schon ganz gut.
Genau.
Aber letztendlich ist es gar nicht das, was der Wunde hilft.
Genau. Und es hilft der Wunde nicht. Für den gesamten Arbeitsplatz, für eure Einrichtung, das ist total schädlich einfach. Das sage ich auch immer wieder. Reden.
Ja.
Wenn ich damals in meiner Einrichtung war, wenn ich die Wunden mir angeschaut habe, ich habe die Wunden mit der Fachkraft zusammen versorgt, im Nachgang gucke ich über die Dokumentation rüber, danach spreche ich aber nochmal mit der Pflegedienstleitung, wenn sie da ist. Ne, einfach den Kontakt halten in einer Einrichtung. Ne, auch der Pflegedienstleitung mal eine Rückmeldung zu geben. Mensch, aktuell in deiner Einrichtung sieht es so und so aus. Ne, da haben wir einen guten Verlauf, da sieht es vielleicht nicht so gut aus, da müssten wir nochmal eine Rücksprache halten. All sowas. Enorm wichtig.
Ja, definitiv. Also ich bin immer froh über jede Rückmeldung. Ich kriege sie auch letztendlich von meinen Fachkräften auch selber, wenn jetzt jemand da war zur Wundbegehung. Finde ich enorm wichtig. Und ich finde es auch enorm wichtig, dass man den Kontakt einfach, also ich als Pflegedienstleitung würde eigentlich gar nicht viel mitkriegen. Wenn ein Homecare-Unternehmen ins Haus kommt und die Wundversorgung macht, würde ich es vielleicht noch nicht mal mitkriegen, wenn derjenige sich nicht bei mir anmeldet oder hinterher nochmal zu mir kommt. Was halt letztendlich schade ist, weil letztendlich ist ja der Pflegedienstleiter immer der Puffer dazwischen, der entscheidet, ah ja, das Unternehmen war gut, das war nicht so gut, das war gut. Und der dann auch entscheidet oder die Tipps dann den Ärzten letztendlich gibt und sagt, ey, wir hätten da jemanden und der wäre gut und wollen wir den nicht mal ausprobieren? Das ist ja auch so, ja, ist wie mit unserem Podcast, ne? Mundpropaganda. Also ganz ehrlich, das ist halt einfach immer so, ne?
Ja.
Was ja so dann das widerspiegelt oder auch diese Fachlichkeit halt auch einfach, ne? Also ich bin immer froh, wenn dann halt einmal zu mir kommt und sagt, ey, pass auf, da habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen den und den Verlauf festgestellt. Klar können mir meine Fachkräfte auch sagen, ja, Wunde sieht scheiße aus. Aber damit habe ich immer nur die Hälfte gewonnen letztendlich. Ich meine, ich bin ja auch Wundexperte. Ich weiß ja schon ein bisschen was, wie eine Wunde aussehen muss und was wir jetzt da am besten machen sollten oder nicht. Und deswegen ist das halt auch immer ganz schön.
Auch dieser Punkt, oder was du eben gesagt hast, die Wunde sieht scheiße aus. Das hört man ganz häufig,
ja.
Aber ja, beschreib mir die Wunde.
Genau.
Ne? Also, ja klar, eine Wunde kann in deinen Augen scheiße aussehen. Vielleicht sagt aber der Wundexperte oder der Wundtherapeut, je nachdem wer kommt, nee, die Wunde sieht aber eigentlich ganz gut aus.
Richtig.
Ne? Also ja, das ist so ein Punkt. Ich finde es auch immer schwierig, wenn jemand mir dann immer, also ich habe ja ein großes Netzwerk. Und man ist auch viel auf den sozialen Netzwerken unterwegs und ich habe auch viele Bekanntschaften, Freundschaften dann auch aus der Pflege über die sozialen Netzwerke, wo man dann auch manchmal angeschrieben wird, na ja, hier das und das und so und so. Und dann sage ich immer, das bringt gar nichts. Also auch ihr könnt, auch wenn ihr mich anruft oder so und mir das am Telefon schreibt, das bringt nichts. Man muss das vor Ort sehen. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man dann irgendwelche Fotos dann per Mail oder irgendwas hin und her schickt. Auch da vorsichtig sein, einmal was den Datenschutz angeht, bitte. Ne? Also nicht einfach irgendwelche Fotos durchs wilde Netz schicken, sondern dann lieber gucken, dass derjenige dann auch vorbeikommt in die Einrichtung und sich das vor Ort anschaut. Und jetzt nochmal so ein bisschen Homecare. Homecare ist ja nicht nur Wunde. Ja, also ein Homecarer versorgt ja den ja das Ganzheitliche, was der Patient wirklich braucht. Teilweise sind es ja eben auch Stoma-Patienten, die dann eben über den Homecarer mitversorgt werden. Es gibt die ableitenden Kontinenzversorgungen, die mitversorgt werden über den Homecarer. Der große Punkt, auch der Bereich Ernährung, der dann mitversorgt wird und deswegen auch immer gucken, gerade wenn ein Patient eine Wunde hat. Nicht einfach nur diese Wunde an sich anschauen, sondern den gesamten Patienten angucken. Deswegen ist es auch enorm wichtig bei einer Versorgung, wenn ich einen Patienten das erste Mal sehe, muss ich eine Anamnese machen. Ihr werdet das auch gemacht haben, eine Anamnese. Wenn der Patient hier einzieht, auch wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, dann wird das evaluiert, ja, alles gut. Aber auch wenn ich mir eine Wunde anschaue, muss ich ja wissen, was habe ich denn überhaupt für eine Wunde vorliegen? Ist es jetzt ein Dekubitus? Ist es ein Ulcus Cuneus? Ja. Aber welche Art? Haben wir es venös? Haben wir es arteriell? Haben wir eine Mischform? Oder sind das irgendwelche Sonderformen? Ja? Welche Grunderkrankungen liegen vor? Liegt ein Diabetes vor? All sowas. Das muss ich ja mit beachten. Ja, und wenn ich sehe, jemand hat einen Dekubitus, okay, was hat er denn vielleicht für Hilfsmittel? Kann man da vielleicht nochmal irgendwelche Stellschrauben drehen, wo ich auch gewisse Sachen verordnet bekomme, was immer gar nicht privat bezahlt werden muss? Wie ist der Ernährungszustand? Ne, kann ich da vielleicht noch irgendwelche Stellschrauben drehen? Also wirklich ganz wichtig, das habe ich immer auch den Mitarbeitern gesagt, guckt euch den gesamten Patienten an. Und nicht einfach nur, okay, die Wunde sieht jetzt so und so aus, dann machen wir das und das drauf und gut. Das bringt meistens nichts. Weil man, also das beste Beispiel ist ja dann so ein Ulcus Cuneus Venosum, wenn ich eventuell die Beine wickeln muss, aber ich wickel die Beine nicht, sondern ich klebe einfach nur irgendwas auf diese Wunde da unten drauf am Unterschenkel. Und dann wundere ich mich, warum hier denn nichts passiert. Ja, aber das eigentliche Problem ist aber das venöse Problem, was dieser Patient hat. Wenn das nicht behoben wird, dann kann ich auf diese Wunde drauf machen, was ich will.
Ja.
Oder ich muss auch dann die Kompression auch adäquat machen. Das ist dann ja auch so ein Punkt des Homecarers, der in die Einrichtung kommt. Ne, müssen wir vielleicht hier nochmal so eine Schulung machen? Müssen wir hier eventuell mal so einen Workshop machen im Bereich Kompression? Wie lege ich einen richtigen Kompressionsverband? Ja, und eben nicht vielleicht nur die Kurzzug binden, sondern eben mit einer Unterpolsterung, dass es eben nicht zu Folgestäben kommt. Also, auch da muss man auch wieder mit dem Doktor dann widersprechen. Deswegen ist es enorm wichtig, dieses Netzwerk zu bilden. Ich muss einmal gucken, wie machen es die Fachkräfte, wie legen sie die Kompression an. Dann sagen die Fachkräfte aber, ja, wir kriegen aber vielleicht keine Polsterung verordnet vom Doktor. Okay, dann gehe ich doch mal als Wundkehrer, als Wundexperte, gehe ich doch vielleicht mal zum Doktor und spreche nochmal mit dem Doktor. Also dieses Verhältnis auch zum Hausarzt, ganz, ganz wichtig, dass das einfach passt, auch dass die merken, okay, hier ist jemand, der möchte mich jetzt nicht über den Tisch ziehen, sondern man kann hier wirklich gut miteinander zusammenarbeiten.
Ja, vor allem auch das Fachverständnis, ne? Also ihr habt ja auch nochmal ein ganz anderes Fachverständnis als wir Fachkräfte, die jetzt halt nicht täglich an diesem Geschehen dran sind. Wüsste ich auch nicht, welche Rezeptnummer XY schlag mich tot ist oder so. Das ist ja eher so, ja, also da müsste ich auch passen. Also da könnte ich nicht sagen von wegen, okay, für die Polsterbinden schreibt doch einfach die und die Rezeptnummer auf, weil dann kriegt das über die Krankenkasse, was dem Bewohner ja auch zusteht, hat jahrelang in die Krankenkasse eingezahlt, also steht es ihm auch zu. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? So ein Knaxuspunkt, wo man dann selber sagt, auch irgendwann, okay, bei diesen ganzen Nummern und bei diesen ganzen Rezeptaufschreiberei, ja, da reichen auch bei mir die Segel, ne? Und da ist man dann halt auch immer dankbar, wenn man dann halt jemanden hat vom Homecare-Unternehmen, der dann auch wirklich da ist und der dann auch berät. Auch wenn derjenige sagt, okay, ja, diese Woche schaffe ich es nicht mit dem Arzt und man selber sagt, ja, der kommt aber diese Woche zur Visite, dann setzen wir uns mit dem hin und erklären ihm das. Gibt es ja auch. Also wir können ja hier mit manchen Ärzten auch ganz gut und
Ja.
erklären denen das ja. Ach, Jude, du bist ja auch noch da.
Ja, ich bin auch noch da. Ich,
Wolltest du auch was
nee,
sagen?
ich habe nur gerade an den einen Arzt gedacht. Alles gut.
Ne,
Mit dem bin ich so.
und setzen uns da auch mit den Ärzten hin und erklären denen das. Das ist ja alles nicht das Problem. Aber man muss halt, ja, wenn man halt keine Infos mehr kriegt und wenn manche Homecare-Unternehmen halt das für sich selber dann machen. Wie gesagt, wir sind halt auch immer dankbar, wenn wir den Leuten halt auch was abnehmen können, weil die nehmen uns ja auch her.
Ja, na klar. Und das ist ja das Schönste einfach, ne? Wenn ich mit einem, zum Beispiel mit einem Arzt in der Einrichtung treffe. Ich weiß, okay, der Arzt kommt mittwochs nachmittags zum Hausbesuch. Dann würde ich das für mich einfach einplanen, okay, ich mache mit dem Arzt vielleicht zusammen die Visite.
Ja, das ist
Guck,
natürlich noch
ne, weil,
besser.
ne, weil, weil manche Ärzte möchten einfach auch wissen, okay, Mensch, manche vertrauen da drauf. Was macht der Externe vor Ort? Und die gucken sich gar nicht schon mehr die Wunden an. Ja. Ich fand es damals immer schön, wenn man mit dem Arzt zusammen Visite macht. Also gerade hier auch im Raum Hasum. Ja, von früher kenne ich auch noch ein paar, mit denen man das wirklich gut machen konnte. Aber genauso schön ist es auch, wenn man in der Einrichtung vielleicht noch jemanden hat, der auch eine Ausbildung zum Wundexperten hat.
Ja.
Ne, und mit dem dann zusammen die Wunden macht. Man kann sich auch noch mal austauschen. Auch man selber weiß nicht immer alles. Und manchmal steht man davor und denkt sich so, oh, und man kommt auf die einfachsten Sachen gar nicht. Und wenn man sich dann aber auch mal austauscht, einfach, Mensch, was sagst du denn? Hast du vielleicht noch eine Idee? Was könnten wir denn da nochmal machen? Was wollen wir vielleicht nochmal umstellen oder so? Oder auch einfach der Sache auch mal so ein bisschen Zeit geben. Wenn so eine Versorgung umgestellt wurde, da muss man der auch mal vielleicht mal 2, 3, 4 Wochen mal Zeit geben und dann mal gucken, okay, wie verhält es sich denn jetzt hier im Verlauf? Und nicht gleich zu sagen, nach einer, oh, das ist ja alles, das läuft gar nicht, ne? Sondern einfach Zeit geben, ne? Und auch mal darauf vertrauen, was einem gesagt wurde. Ja, vielleicht ist es auch erstmal für die Pflege mehr Arbeit, weil gerade wenn eine Versorgung umgestellt wurde, auf einmal ist dann vielleicht die Exsudation auf einmal mehr geworden. Ja, weil man ein gewisses Produkt jetzt eingesetzt hat, dadurch exzudiert die Wunde mehr. So, da musste ich vielleicht einmal jetzt oder zweimal mehr in der Woche den Verband machen. Muss nicht immer gleich schlecht sein.
Ja.
Ja, also einfach der Sache einfach mal eine Chance geben und einfach mal abwarten. Und ich glaube, auch wenn das dann einfach in der Zusammenarbeit wirklich läuft und man sich gegenseitig auch vertraut, dann passt das.
Definitiv. Du hast ja nochmal angesprochen, im Homecare-Bereich sind ja auch andere Sachen ganz essentiell. Sowas wie Ernährung oder so.
Ja, richtig.
Da wird schreibt man ja auch letztendlich einen Anamnesebogen, wenn einer jetzt zum Beispiel unterernährt ist, ne, dann
Genau. Also im Bereich Ernährung muss man ja mal gucken, sind wir im Bereich Unterernährung, sind wir eher im Bereich der Mangelernährung. Also Bereich Mangelernährung muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass dieser Patient, dieser Bewohner komplett kachektisch ist. Das ist es ja nicht immer so, ne? Also auch jemand, der vielleicht auch im adipösen Bereich ist, auch der kann mangelernährt sein. Und aber auch da ist es enorm wichtig, einfach mit den Wohnbereichen einfach zu sprechen, einen Austausch zu gehen, auch mal Ernährungsvisiten zu machen. Wie sieht es denn da aus? Wie ist der Gewichtsverlauf? Also wichtig ist es aktuell in der Pflege zu gucken, wie ist der Gewichtsverlauf? Ne? Also gar nicht jetzt erstmal zu gucken, was sagt denn der BMI? Der BMI ist ja nur dieser Verhältniswert, den wir da haben, sondern wie ist der Gewichtsverlauf? Das ist enorm wichtig. Wenn jemand bei euch einzieht, dann macht ihr die Anamnese, ihr wiegt den Bewohner Und dann wird geguckt, wie ist sein Gewichtsverlauf. Und wenn er erstmal nicht abnimmt, ist ja erstmal alles gut. Trotzdem kann es aber immer noch Anzeichen dafür geben, dass dieser Bewohner im Bereich einer Mangelernährung ist. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Und da machen wir ja auch Schulungen.
Ja, und Mangelernährung, willst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Weil viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, okay, wenn er eine Mangelernährung hat, dann wird er wahrscheinlich Vitamin weniger haben oder sonst was. Das mache ich doch dann über einen Hausarzt oder?
Ja, es gibt dann im Bereich der einzelnen Vitamine, Nährstoffe, die zugeführt werden, die passen dann eben nicht dementsprechend das, was wir eigentlich für unseren alltäglichen Bedarf brauchen. Das nehmen wir nicht zu sich. Also häufig sind es ja dann die älteren Bewohner, die in dem Bereich der einseitigen Ernährung kommen. Also es gibt dann eher nur die Lieblingsspeisen, die zu sich genommen werden. Es wird sich nicht ausgewogen ernährt, so wie es eigentlich sein soll. Und da fehlen dann eben gewisse Bestandteile, die unser Körper braucht. Und deswegen ist es dann der Bereich der Mangelernährung, der dann extrem wichtig wird, auch in Pflegeeinrichtungen. Aber auch eben im häuslichen Bereich, ne?
Ja.
Wo man auch, ja, da ist es dann häufig so, da fehlt dann einfach, da fehlen dann die Angehörigen. Wenn dann vielleicht ein Pflegedienst kommt, der auch die Einkäufe macht, das ist schon super. Aber wenn dann so ältere Damen und auch Herren, die alleine wohnen, auch noch alleine einkaufen müssen, dann ist es einmal der finanzielle Aspekt, der enorm groß wird. Das merken wir ja bei uns selber auch, wenn wir einkaufen gehen. Wird einfach alles teurer. Und so geht es den Älteren dann eben auch. Und die können sich dann eben dementsprechend nicht mehr ernähren. Und da fehlt dann ganz, ganz viel.
Mhm. Weil ja auch sagtest, so in der Häuslichkeit, nur noch mal so für die ganzen Zuhörer, wie läuft das bei euch Homecarern ab? Sagt dann der Hausarzt, ich habe hier einen Patienten, der ist in der Häuslichkeit, der wird ambulant betreut oder von den Angehörigen und dann müsst ihr mal rüber gucken? Oder,
Also gehen wir einmal im Bereich des Pflegeheims. Na klar, kann ein Pflegeheim sagen, ich arbeite mit dem externen XY zusammen.
Ja.
Am Ende muss aber immer der Hausarzt gefragt werden, einmal, und aber auch der Patient. Weil der Patient hat ein Wahlrecht. Und der Patient kann sagen, ich möchte aber von dem und dem betreut werden. Und eigentlich könnte der Patient auch sagen, das Rezept, was mein Hausarzt ausstellt, möchte ich aber, dass das da und da eingelöst wird. Ja, also gut, ihr werdet wahrscheinlich auch eure Apotheken haben, mit denen ihr Kooperationen habt. Und das wird dann dementsprechend gesteuert, ja. Aber am Ende kann eigentlich der Patient sagen oder der Bewohner, mein Rezept geht da und da. Grundsätzlich könnte jeder bei einem Homecare anrufen und sagen, ja, das und das liegt vor, mein Vater, meine Mutter wohnt zu Hause, hat das und das Problem, könnte nicht noch irgendjemand vorbeikommen? Das, na klar, machen wir gerne. Dann gucken wir uns das erstmal an. Das Problem, sei es das Problem jetzt im Bereich der Wunde, sei es das Problem im Bereich vielleicht der Lagerung, sei es das Problem im Bereich der Ernährung. Und dann macht man natürlich ein Gespräch vor Ort, diese Anamnese, die wir einfach machen müssen. Und dann setzt man sich mit dem Hausarzt auseinander und sagt, Mensch, das und das ist, ich bin da vor Ort gewesen, das und das würde ich jetzt empfehlen. Mhm. Und dann kann der Hausarzt aber immer noch sagen, nö, das möchte ich nicht. Ist ja auch legitim.
Ja,
Ja,
also es wäre schade, wenn er das sagen würde. Ne? Aber es gibt halt auch viele Hausärzte, die das dann nicht so machen, wie das vielleicht Leute machen, die das halt tagtäglich machen.
Ja, also ich habe ja auch eure Folge mit dem Dr. Zweiköfer auch gehört. Hochinteressant, also gerade auch was diesen Bereich des Budgets angeht einfach.
Ja.
Und natürlich sind im Bereich einmal der Wundversorgung, na klar belastet das Budget des Arztes. Oder auch gewisse Produkte im Bereich der Ernährung belasten auch das Budget des Arztes. Und deswegen muss man da einfach engmaschig auch mit dem Hausarzt kommunizieren. Es sind manchmal wirklich teure Produkte. Muss man jetzt unbedingt diese Produkte einsetzen? Gibt es vielleicht auch Alternativprodukte, die ich einsetzen kann? Bringt das jetzt wirklich noch was bei diesen Patienten? Und das muss man immer abwägen einfach. Ne? Also Kosten, Nutzen, passt das alles zusammen? Und deswegen bedarf es immer einer wirklich, finde ich, enorm wichtigen engen Kommunikation, gerade auch mit dem Hausarzt.
Ja. Wünscht ihr euch vielleicht auch manchmal, ist mir jetzt gerade mal, weil du auch so die Folge von Dr. Speichhöfer angesprochen hast, und wir hatten ja in der Folge auch drüber gesprochen, dass es, ja, es müsste halt vieles heutzutage auch einfacher gehen. Also das heißt, dass man Medikamentenblätter einfach gleich so rüber hat im Pflegeheim. Wünscht ihr euch vielleicht manchmal auch einfach, dass ihr sowas wie Wundmaterial selber aufschreiben könnt? Ich meine, ja, man hat nicht studiert, man hat das alles nicht gemacht, aber ich bezweifle, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, dass manche Ärzte mehr Ahnung haben als manche Wundexperten.
Weniger.
Andersrum. Andersrum.
Ja. Ja,
ja, ja. Ja, also tatsächlich habe ich es ja auch schon erlebt, ne, wenn es um Wunden geht oder so, dass man was vorgeschlagen hat an Wundmaterial und die Ärzte sind sofort konform gegangen damit, weil die dankbar sind, wenn jemand halt als Fachkraft, die wirklich Erfahrung hat mit Wunden, sagt, okay, gut, machen wir, weil die wird schon wissen, was sie sagt, ne? Und meistens führt es ja dann Gott sei Dank auch zum Erfolg, aber die sind dankbar über Tipps. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht interessant wäre, wenn ihr wirklich diese Freiheit hättet, selbst diese Rezepte, was Wundversorgung angeht, selbst auszustellen. Ich glaube, besser wäre es ja eigentlich, also besser geht es ja gar nicht, weil ihr, wer soll es denn besser wissen als ihr?
Ja, grundsätzlich wäre das, glaube ich, eine schöne Sache. Gefahr sehe ich einfach da drin, dass das dann zu sehr ausgenutzt wird.
Ja, verstehe ich.
Also, dass dann einfach zu viel wieder ausgestellt wird. Viele Firmen in dem Bereich machen es so, die sind ganz, ganz stark an Provisionen gebunden. Und dann sehe ich einfach die Gefahr, dass dann zu viel von gewissen Produkten einfach aufgeschrieben wird. Ja, also ich finde es eher jetzt so besser, wie es jetzt ist, dass da noch so eine gewisse Kontrolle drüber ist, dass dann wirklich noch einer sagen kann, nee, warum? Also warum muss ein Patient auf einmal, ich weiß es nicht, 4, 5 Pakete vom Schaumverband kriegen? Das ist ja fast 2 Monatsbedarf.
Ja.
Also ein guter Schaumverband, der kann bis zu 7 Tage liegen bleiben. Wenn es angepasst ist, man muss irgendwie Kunde dann im Sinne dazu. Und dann komme ich manchmal mit einer Packung, würde ich fast einen Monat hinkommen, wenn der so lange liegen bleibt. Also brauche ich nicht so viel ausstellen. Dann habe ich das Problem, dann gibt es vielleicht Veränderungen, gerade in dieser Wunde. Die Wunde wird kleiner, ich brauche vielleicht nicht mehr so einen großen Schaumverband. Ich muss vielleicht doch nochmal irgendwas umstellen. Dann habe ich aber dieses Material da liegen. So, und dann wird es abgerechnet. Oder im besten Fall würde man dieses Material vielleicht wieder zurücknehmen und das dann eben nicht dementsprechend abrechnen, sondern dass ich anstatt eben dann nur dieser 5 verordneten Pakete dann nur 1 oder 2 nur abrechne. Und da sehe ich die Gefahr, dass das eben nicht gemacht wird.
Wird aber heutzutage auch nicht gemacht von manchen Ärzten. Dann ist das Budget halt weg, ne? Also habe ich auch schon oft genug erlebt, dass dann, ja, wie du schon sagtest, 4 Pakete Schaumstoffverbände da stehen und die Wunde ist nach 2 abgeheilt und die anderen 2 werden dann in den Schrank gestellt für schlechte Zeiten. Irgendwann passiert ja nochmal was und dann kann man das ja nochmal draufkleben. Ne? Es wurde dann nicht wieder zurückgegeben. Mittlerweile sind die Apotheken ja auch so, dass sie das nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Ja, ist halt schwierig. Aber ich wollte so ein bisschen so darauf hinaus, dass man dann vielleicht sagt, okay, man richtet bei dem Homecare-Unternehmen halt auch ein Budget ein, was die Krankenkassen erlauben. Und man setzt halt, ja, man muss dann halt nochmal eine Schulung machen oder eine Sonderfortbildung oder so weiter. Und man hat jemanden, der dann für das Homecare-Unternehmen letztendlich die Rezepte ausstellen könnte, um halt einfach auch so ein bisschen, ja, Druckentlastung den Ärzten gegenüber vielleicht auch so ein bisschen. Aber auch die Fachlichkeit der Leute, die da wirklich in diesem Homecare-Unternehmen arbeiten, halt auch einfach so ein bisschen wertschätzen. Also ich finde, manchmal ist es auch immer noch so, dass zu wenig Wertschätzung an diese Leute einfach geht. Oder man sagt, ey, ich habe hier ein Unternehmen, das ist richtig gut und das würde ich ins Boot holen. Ja, nee, das macht man nicht. Dann schicke ich meine Arzthelferin. Ja, kannst du machen, aber die haben halt schon echt Erfolge und wäre doch sinniger, bei so einer Runde denjenigen dann zu holen. Ne?
Ja, also auch machen ja manche Ärzte wirklich, was du gerade sagst. Ich schicke meine Arzthelferin, die vielleicht drüber gucken soll, die vielleicht auch, kann ja sein, dass die auch eine Ausbildung hat. Aber warum nicht zum Beispiel zusammenarbeiten? Also am Ende sagt diese Arzthelferin ja auch, okay, wir möchten gerne Produkt XY haben. So. Produkt XY muss ja auch irgendwo herkommen. Kommt dann wahrscheinlich aus der Apotheke. Die Apotheke bietet es denn ja nicht an, vielleicht auch nochmal über die Wunde mitzugucken. So, aber jetzt könnte ja der Doktor trotzdem sagen, okay, wir machen das zusammen mit meiner Arzthelferin und dem Wundexperten XY. Und dieses Rezept, was dann auch meine Arzthelferin ausstellt oder das Produkt, was sie empfiehlt, wird dann einfach über den Homecare geliefert. Ja, und was die Kosten angeht, da ist ja meistens gar kein Unterschied.
Ja.
Ja, ob das in einer Apotheke eingelöst wird oder eben beim Homecare.
Ja. Ja, also wie gesagt, machen wir ja immer so ein bisschen so, dass wir, wenn wir schon Gäste haben, schon mal so ein paar Verbesserungsvorschläge für die Zukunft mal mit reinnehmen. Ne? Hast du denn vielleicht auch nochmal so, was du sagst, okay, das könnte vielleicht nochmal ein bisschen anders laufen, vielleicht auch einfacher für uns und auch für die Einrichtung oder auch in der Häuslichkeit oder auch mit den Ärzten zusammen. Ich meine, man sucht ja immer nach Ideen und wie kann man es besser machen, und wir haben überall einen Mangel. Also es kann mir keiner erzählen, dass es nur in den Pflegeeinrichtungen ist oder im ambulanten Dienst. Das ist wahrscheinlich auch im Homecare-Bereich so. Das ist auch bei den Ärzten so, dass da die Arzthelferinnen zu wenig sind. Und ja, man muss jetzt mal so langsam aus dem Knick kommen. Auch die Politik muss einfach aus dem Knick kommen und einfach mal neue Ideen und neue Verbesserungen in Gang setzen. Und ja, sie wollen das schon machen, dass sie irgendwie sagen, okay, mit den Medikamentenblättern, da sind wir dran, dass die Medikamente vielleicht von der Fachkraft nochmal anders durchstrukturiert werden. Dr. Schweighöfer hatte ja die Idee mit diesen, ne, dass man die Datenbänke miteinander verbindet, mit den Praxen einfach, um halt die Akten auch vernünftiger rüberzuschicken oder zu schieben und das auch besser im Einklang zu haben. Hast du noch?
Na, also auf der ersten Seite finde ich, steht und fällt immer erstmal mit dem Mitarbeiter, der vor Ort ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also dieser Nasenfaktor. Ne?
Ja.
Das ist einmal. Dann haben wir ja gerade ganz aktuell für die Häuslichkeit, es gibt ja die HKP-Richtlinien, gerade im Bereich der Wundversorgung, was umgestellt werden soll, dass Pflegedienste nur noch die mit speziell ausgebildete Mitarbeiter haben, dementsprechend die Wunden versorgen dürfen im häuslichen Bereich. Das ist noch nicht ganz durch. Ne? Da wird immer noch weiter beraten und nochmal, es gibt neue Sitzungen und drumherum, da ist noch nichts durch. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil wir damit den Pflegediensten immer mehr einfach Steine in den Weg schmeißen, seitens der Politik, ne? Weil ihr müsst dann extra einen Wundexperten haben, ne? Und drumherum. Das sind enorme Kosten. Wenn du Wundexperte bist, weißt du ja selber, musst du dich regelmäßig rezertifizieren lassen, damit du diesen Titel weiterhin tragen darfst. Also auch nochmal wieder Kosten, und ich muss gucken, wie kriege ich das alles in meinen Alltag hinein? Also wir haben einen Fachkräftemangel, ja, bei euch in den Praxen, aber auch im Homecare-Bereich. Ne, auch da müssen es ja ausgebildete Kräfte sein, die dort draußen unterwegs sind. Woher nehmen? Ja. Also wenn ich das alleine im Landkreis Hildesheim sehe, was an Einrichtungen neu gebaut wird, dann gehen Einrichtungen wieder pleite, die dann wieder schließen müssen. Denn teilweise sind das Einrichtungen, die neu gebaut worden sind, wo aber ein Wohnbereich komplett leer steht, weil sie eben, also die älteren Leute werden da, um einzuziehen, aber es kann eben nicht versorgt werden, weil die Fachkräfte fehlen. So, und dann kriegst du von der Heimaufsicht, kriegst du dann gesagt, nee, es gibt einen Aufnahmestopp, weil ihr eben die Fachkräfte nicht habt. Also, ja.
Ja, was ja auch letztendlich alles sein Tun sein hat, letztendlich. Ne? Ich meine, die Einrichtung kriegt ja Geld dafür, ne? Also die kriegt ja von den Krankenkassen genauso Geld für die und die Fachkraftquote bei den und den Bewohnern. So, und da muss man ja auch ehrlich sein, das ist ja auch alles berechtigt. Aber was du schon sagst, also ich verstehe auch nicht so den Hintergrund, warum muss jetzt ein Wundexperte, ja, verstehe ich zum Teil, sagen wir es mal so, er muss diese Punkte sammeln, um dass er diesen Titel behält. Das ist ja genauso gut wie beim Praxisanleiter, was wir jetzt eingeführt haben. Mhm. Der muss immer jährlich zur Fortbildung. Zweimal, glaube ich.
Viermal.
Oh, Jule sagt gerade viermal. So, das sind ja alles Mehrkosten. Man möchte neue Fachkräfte haben. Man schickt aber die Praxisanleiter viermal im Jahr zu einer Schule, die sich vielleicht, wie du schon sagtest, ein Heim überhaupt nicht mehr leisten kann, weil sie eine Station komplett schließen mussten, weil sie keine Fachkräfte haben. Mhm. Und das Gleiche kommt ja auch, Teufel komm raus, mit dem Wundexperten dann, der ich ja auch zur Schulung schicken muss, was auch alles Geld kostet. Das macht ja auch keiner für umsonst. Und man verbaut den Fachkräften somit ja den Weg letztendlich. Ne? Und man verbaut ja auch ja den Bewohnern letztendlich die vernünftige, adäquate Versorgung. Dass sie zur Schulung müssen, keine Frage. Da bin ich nicht der Gegner, der sagt, von wegen, die sollen nicht zur Schulung oder sonstiges, die sollen zur Schulung, ja. Aber man muss mal die Kirche auch irgendwo im Dorf lassen.
Richtig, ne? Richtig. So ein Punkt, ja, was Verbesserungen angeht. Ich glaube, dieser gesamte Bereich der Bürokratie, das ist enorm. Ne? Es gibt gewisse Krankenkassen, wo man als Homekehrer theoretisch erst liefern darf, wenn man das Rezept hat. Mhm. So. Liefere ich vorher, könnten mir gegebenenfalls die Kosten komplett gestrichen werden, dann kriege ich nichts. Ja, es gibt dann eben auch wieder Firmen, die sagen, ja okay, ich gehe dieses Risiko ein, ich liefere auch ohne Rezept. So, dann ist man aber eventuell, muss man diesem Rezept immer wieder hinterherlaufen, weil dann vielleicht der Doktor doch das nicht ausstellt. Oder der Bewohner ist in der Zwischenzeit verstorben, obwohl ich es geliefert habe, dann bleibe ich auch auf den Kosten sitzen. Ich kann einmal die Pflegeeinrichtung verstehen. Also na klar, ich brauche schnell das Material, weil der Patient ist eben da mit seiner Wunde und ich brauche eben was und ich kann es mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Das geht ja nicht. So. Wenn man da vielleicht noch irgendwie was, ich habe noch keine genaue Idee, was man da machen könnte. Ich kann die Ärzte dann noch verstehen, die dann sagen, ich werde hier aber zugebombt mit irgendwelchen Faxen und Anforderungen und da kann ich ja fast eine Schreibkraft hier nur hinsetzen, die nur die ganzen Anforderungen von externen, es ist ja nicht nur immer nur ein Homekehrer, es sind ja mehrere Homekehrer, die irgendwas wollen.
Ja.
Mal gucken, ob sich da irgendwas ändert mit dem E-Rezept. Also im Bereich Wundversorgung, das dauert ja noch ein paar Jahre, bis dann die Verbandsmittel dann auf das E-Rezept mit drauf können. Aber es ist dann, glaube ich, auch Deutschland wieder. Ne? Das ist,
Weil da würde doch meine Idee ganz gut greifen, wenn man einen hätte in so einem Homecare-Unternehmen, der die Rezepte aufstellen könnte.
Ja.
Weil dann hättest du den Fluss ja nicht mehr, dass du auf dieses Rezept wartest oder dass man erst noch hinterherlaufen muss oder sonst was, sondern man hätte einen, der ja eine Sonderausbildung gemacht hat oder Weiterbildung, der das Budget letztendlich von dem Homecare-Unternehmen ja kennt und man könnte dieses Rezept dann über den ja aufschreiben lassen und man könnte halt liefern.
Ich glaube, das
ja, ist voll die Wunschvorstellung.
Ich fände das auch toll, wenn man als Unternehmen dann einfach sich die Rezepte ausstellt und dann abrechnen kann. Aber ich glaube einfach, dass die Ehrlichkeit nicht so groß ist, wie man es sich wünschen würde. Also,
ja.
Also ich bin immer noch derjenige, ich fahre auch zum Patienten hin, wenn ich da kein Geld verdiene.
Mhm.
Also das habe ich auch früher so gemacht. Ja. Ich bin früher, dann wurde ich angerufen und auch teilweise von Ärzten. Ich weiß noch, eine Ärztin in Hildesheim, die hat mich, ich glaube, alle zwei Wochen hat sie mich angerufen. Herr Thiere, wir haben hier nochmal den von dem Patienten, wollen wir uns da mal treffen? Und dann bin ich da hingefahren, dann habe ich mir das mit angeguckt. Aber dann waren das wirklich Sachen, wo ich dann auch zu der Ärztin gesagt habe, ich so, ich ich brauche doch jetzt hier gar nichts liefern. Mhm. Ne, das und das würde ich jetzt vielleicht empfehlen oder keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen mehr Hautpflege einfach. Das wird auch häufig vergessen. Ja. Ne, die Hautpflege enorm wichtig. Ne, also eine trockene Haut, also dass man da so ein bisschen drauf achtet. Und da brauchen wir keinen Verband oder irgendwas machen. Ne, und das sind aber dann so Punkte, wo man dann sich einfach dieses Verhältnis aufbaut, auch zu Hausärzten. Okay, hier weiß ich, wenn ich die und die Person anrufe, der kommt vorbei, der guckt sich das mit an, aber auch wenn hier eben mal nichts ausgestellt wird, ist er trotzdem da. Also dieses Verhältnis einfach, das muss stimmen. Mhm. Ne? Und wenn man ein Vertrauensverhältnis hat zueinander, der zieht mich nicht über den Tisch und dann passt das an. Und so muss es einfach laufen. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, also so muss es ja auch laufen, weil nur so kriegst du ja auch eine adäquate Versorgung letztendlich hin.
Ja.
Ne?
Ja.
Meine Ideen sind ja auch einfach nur so, das ist halt Wunschvorstellung zum Teil. Zum anderen Seite, ja, verstehe ich, dass da vielleicht auch Schmuh betrieben wird. Würde ich jetzt aber noch nicht mal abtun, dass das vielleicht nicht jetzt schon gemacht wird, dieser Schmuh, wenn sich da ein Arzt und irgendein Homecare-Unternehmen zusammentun. Ne?
Also ich habe, das passt vielleicht gerade rein, ich habe gerade letzte Woche einen neuen Podcast noch gefunden, der ist von der Neuen Presse aus Hannover. Mhm. Und da ging es auch um Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Und da war auch dieser Punkt, da waren teilweise dann, waren es Blankorezepte, dann sind auch Rezepte teilweise von einem Apotheker dann eben, da stand eine Position drauf und es wurde dann eben nochmal eine nachträglich hinzugefügt und mit abgerechnet. All solche Sachen. Also deswegen, ich sehe das nicht so wirklich, dass wir da, ich glaube es.
Ja.
Und wo wir auch vorsichtig sein müssen im Bereich Homecare, also da wird auch noch so ein bisschen Schmuh gemacht. Also was so Schulungen zum Beispiel angeht.
Mhm.
Im Bereich Gesundheitswesen, Antikorruption im Gesundheitswesen. Ne, warum machen denn externe Firmen Schulungen kostenfrei in einer Einrichtung, die gar nichts mit einem Patienten zu tun haben, die gar nichts mit einer Versorgung zu tun haben, sondern eine allgemeine Schulung über den Expertenstandard Ernährung?
Mhm.
Die dürfen nicht kostenfrei sein in einer Einrichtung. Mhm. Warum macht das jemand extern? Natürlich dann, hier wird dazu, was rummelt, es gewittert, oder?
Ja.
Okay. Nur hat Angst.
Ja. Okay. Natürlich wird das nur gemacht, um dann aus dieser Einrichtung Patienten zu generieren. Damit dann wieder Umsätze zu fahren. Und das darf nie in Verbindung stehen. Ja, also deswegen müssen immer auch für eine, auch wenn es nur so eine Expertenstandardschulung ist, deswegen muss dafür eine Rechnung gestellt werden. Ne, dass einmal die Einrichtung rechtssicher ist, aber auch die Firma, die diese Schulung durchführt, dass die rechtssicher ist.
Ja.
Ne, natürlich, wenn ich ein Hersteller bin, ein Hersteller kann immer eine Schulung dann auch mal kostenfrei machen zu seinen Produkten, weil er stellt ja seine Produkte vor.
Ja.
Ne, das sind immer so andere Sachen, weil ein Homekehrer ist dann ja auch nicht Hersteller. Ja. Deswegen dürfen diese Schulungen nichts kosten. Und der größte Teil der Homekehrer sind ja auch produktneutral.
Mhm.
Ja, also alles, was es irgendwo auf dem Markt gibt, kann dieser Homekehrer dann liefern und abrechnen.
Ja, sollten sie.
Ja.
Also sollten sie. Ne? Also was du schon am Anfang gesagt hast, auch da gibt es schwarze Schafe. Ne? Aber
die gibt es leider überall. Das ist also nicht nur in dem Bereich, sondern überall hast du jemanden, der Schuh treibt.
Da Jule ja heute noch nicht so viel gesagt hat und er ja auch alle Jules Stimme hundertprozentig
ist. Nee, es gewittert, ich rede jetzt nicht.
Möchte Jule vielleicht auch noch mal irgendwie was loswerden?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist ja nun so, du hast die ganze Zeit geschnattert und die Fragen, die ich auf dem Herzen hatte, hat er jetzt schon alle gestellt.
Mhm.
Deswegen weiß ich gar nicht so, was ich jetzt noch wirklich so sagen oder fragen soll. Aber ich habe vielleicht doch noch was. So, du hast gesagt, du bist 17 Jahre im Homecare tätig.
Ja.
Was macht dir da so am meisten Freude? Du hast ganz viel von Wunde erzählt und was gibt es da vielleicht so etwas, wo du so, was du am liebsten magst?
Also, ja, damals, wo ich ja in die Pflegeausbildung gegangen bin, war mir das enorm wichtig, dieses Miteinander mit den Menschen. Mir wurde damals auch dann zur Wahl gestellt, ob ich nicht in die Krankenpflege möchte. Dadurch, dass ich ja Abitur habe, wurde gesagt, naja, wenn du Krankenpflege machst, könntest du ja eventuell danach auch noch studieren, dann im Bereich Medizin. Das hatte ich auch überlegt, ob ich das mache. Aber ich könnte ja auch genauso gut nach der Altenpflegeausbildung kann ich ja auch noch studieren. Mir war das wichtig immer, ja, dieses mit den Menschen. Und deswegen wollte ich nicht in die Krankenpflege. Weil ja, die durchschnittliche Liegezeit eines Patienten im Krankenhaus, sagen wir vielleicht eine Woche, den du dann siehst, und dann ist immer so ein Durchgangsverkehr, immer wieder, wenn neu ist. Ja. Im Pflegeheim war es dann so, da hatte ich die ganze Zeit meiner Ausbildung, teilweise waren da Bewohner dabei, die dann auch noch 2 Jahre danach immer noch gelebt haben und wo man trotzdem ein Verhältnis dazu aufgebaut hatte, da bin ich sogar auch noch hingefahren dann, wo ich da nicht mehr gearbeitet habe und habe die trotzdem auch noch mal wieder besucht. Weil man hat so ein Verhältnis aufgebaut. Natürlich darf man das, ja, Pflege eben, man darf das nicht mit nach Hause nehmen, einfach. Das ist ganz wichtig, man muss dann einfach auch mal absteigen können. Aber das war mir eben dieser eher mehr soziale Aspekt, mit den Menschen zusammen sein, mit den Menschen was tun. Das hat mir eben enorm viel Spaß gemacht. Und jetzt im Homecare-Bereich, da ist es dann einfach so gewesen, wenn du dann diese positiven Erfolge gesehen hast, du hast teilweise Patienten vorgestellt bekommen, wo dann gesagt wurde, oh, diese Wunden, nee, 3 Jahre schon, diese Wunde hier und hier passiert gar nichts. Und da muss man so ein bisschen Detektivarbeit auch machen. Also was wurde denn in diesen 3 Jahren schon gemacht? Was wurde für eine Diagnostik gemacht? Also wurde da ein Phlebologe schon drauf geguckt, ein Angiologe und drumherum alles. Dann spricht man mit dem Hausarzt, ne? Was haben sie denn eigentlich schon mal ausgestellt? Und dann guckt man vielleicht auch mal so ein bisschen drüber, okay, die und die Produkte wurden mal ausgestellt, was können wir da machen? Was können wir in einer Begleittherapie noch machen? Und dann irgendwann bringt das was und dann merkst du, jetzt habe ich hier mal wirklich was Gutes gemacht. Und ich habe noch so einen Patienten im Kopf, da war ich, glaube ich, 3 Jahre im Außendienst und bei dem war es wirklich so, der hatte diese Wunde wirklich 5 Jahre und wir haben ihn dann zugekriegt. Das war ein ambulanter Patient. Und also diese Dankbarkeit dann zu sehen, also das ist das Schöne. Ja.
Aber man merkt halt auch total, dass du Altenpfleger bist, weil ich finde, wir Altenpfleger, wir sind ja alle 3 Altenpfleger. Mhm. Wir haben halt einfach auch viel mehr Empathie irgendwie gefühlt als diese Krankenpfleger. Also dieses... Ja doch, ach, finde ich schon.
Jetzt aber ein harter Biss.
An wen?
Die Krankenpfleger.
Naja, nee, aber so, wie du schon sagst, das ist das Schnelllebige im Krankenhaus, ne? Mal eine Woche hier und dann wieder weg. Und diese Bindung, man hat einen ganz anderen Draht irgendwie zu Bewohnern. Wenn die länger da sind, man baut da schon so ein bisschen, eine andere Schiene ist da schon so. Man hat mehr Vertrauen, baut man auf und so. Ich finde das schon toll. Ja, also ich finde Altenpflege auch ganz traurig, dass das nicht mehr gibt. So.
Ja. Und was mir auch noch gefällt, das ist so die letzten Jahre gewesen, bin ich ja ganz viel als Referent rumgefahren. Das habe ich wirklich liebend gern gemacht, durch die einzelnen Einrichtungen zu fahren und einfach auch mal so das Wissen und auch was es gerade so Neueres auf dem Pflegemarkt gibt, einfach auch weiterzugeben. Tipps zu geben, auch gerade Sachen, die eben der Bewohner nicht immer privat bezahlen muss oder die Einrichtung kaufen muss. Sondern es geht eben auch ganz, ganz viel einfach zur Abrechnung auch zulasten der Krankenkasse. Und da einfach diese Tipps zu geben, das macht einfach enorm viel Spaß.
Ja, wie du schon sagte, das merkt man auch. Und ich merke das auch immer, wenn wir uns unterhalten und ins Gespräch gehen. Vor allen Dingen lerne ich da auch immer was, ganz viel. aber da Jule die gute Frage gestellt hat, stelle ich die schlechte Frage. Was war dein schlechtestes Erlebnis im Homecare-Bereich? Wo du sagst, wirklich, oder wo du dir irgendwas angeguckt hast und hast alle Hände über den Kopf geschlagen.
Jedes Mal, wenn er hier ist, ist furchtbar.
Nein.
Dass er heute hier ist im Podcast, das ist das Schlimmste überhaupt.
Nee, gar nicht. Macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, hier bei euch zu sein. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, ich glaube, es viele Sachen aus dem ambulanten Bereich sind immer so, wenn man das erste Mal hinkommt, teilweise ist kein Pflegedienst da, teilweise versorgen sich Patienten selber. Das eine Mal, das war wirklich da, da war eine ältere Dame, die hatte dann ein Damenbinden, inklusive dann auch noch Zebertücher drumherum auf ihre Wunde am Unterschenkel gelegt.
Okay. Ihr saugt ja auf, ne?
Ja.
Der Grundgedanke war, oh.
Ja. Ja, sie war schon lange nicht mehr bei der Hausärztin und all solche Sachen erleben. Aber sowas erlebt man immer wieder und das gibt es auch immer noch draußen. Und das Schlimmste, was ich mal in so einer Einrichtung gesehen habe, wo aber eine Einrichtung eigentlich nichts für kann, sind Patienten, die dann einfach aus dem Krankenhaus sind, teilweise die exulzierenden Tumore, die austherapiert sind, die dann palliativ in die Einrichtung kommen. Und man muss dann einfach auch mal sagen, auch als Wundexperte von extern, der zu sowas hinzugezogen wird, ja klar, das geht nicht mehr zu.
Ja.
Da geht es einfach nur darum, Gerüche zu mindern, einen atraumatischen Verbandswechsel zu gewährleisten und es irgendwie so einfach wie möglich diesen Patienten zu machen, der da liegt.
Mhm.
Ja, sei es, dass es jetzt das Mammakarzinom ist oder eben auch Vulvakarzinom. Das sind so Sachen, da bin ich auch wirklich teilweise an meine Grenzen gekommen, wo es dann auch in den Bereich der Gerüche geht, wo man sagt, okay.
Mhm.
Aber es geht trotzdem.
Ja.
Und das ist ja auch eben unser Job, ne, im Bereich der Pflege. Auch damit müssen wir dann eben auch klarkommen.
Definitiv, ja. Ja, das sind immer so die schwersten Wunden, wo ich dann, also was heißt die schwersten Wunden? Ich finde es immer so vom Kopf her die schwersten Wunden. Ne? Also du hast vom Kopf her jemanden daneben, der vielleicht noch leidet aufgrund von Schmerzen und allen drum und dran. Nicht jetzt vom Verbandswechsel oder vom Verband an sich, sondern einfach vom Kopf her, dass du weißt, okay, der hat tierische Schmerzen. Und du hast ja jetzt schon BTM wie Loch und Löcher angesetzt und letztendlich hilft das alles nichts mehr. Ne? Ja, schwierig, traurig zugleich. Irgendwie hatte ich eben gerade noch eine Frage, aber jetzt ist sie gerade weg. Jule.
Nee, ich habe gesagt, ich rede nicht mehr. Es ist Gewitter. Nee, ich habe echt Angst. Lass das.
Jule hat Angst. Ja. Philipp, hast du nicht einfach mal eine Frage?
Ich? Ja. Oder habt ihr vielleicht als Einrichtung irgendwas, was wichtig ist für euch in der Zusammenarbeit mit einem Homecarer?
Also für mich, hatte ich ja schon mal angeschnitten, finde ich, die, was du ja auch gesagt hast, die Kommunikation, wirklich das A und O. Ne? Und wenn man einen Homecarer in Einrichtung hat, der dann auch einfach mal Hallo sagt und im Büro vorbeikommt oder ja, bei mir jetzt halt im Büro, ich meine, ich bin ja fast praktisch Eingangsbereich, Tür, dass man einfach mal Hallo sagt, ey, hier, ich bin jetzt im Haus, ne, wollte jetzt zu dem und dem, macht für mich immer so, okay, wenn ich was selber auf der Agenda habe, dann kann ich denjenigen gleich fragen. Weil manchmal habe ich auch einfach mal so dumme Fragen, die vielleicht nichts mit dem Patienten gerade zu tun haben, sondern weil ich gerade wieder ein Spleen habe und denke, ach ja, naja, vielleicht kann man das Wechseldrucksystem oder mal die Ernährung oder sonstiges vielleicht für einen anderen Patienten über ein Rezept irgendwie anders aufschreiben. Und ich finde es für den Homecarer auch interessanter oder besser, wenn der sich unten anmeldet oder zu mir kommen würde und mit mir spricht, weil ich ihn dann auch einfach die Fachkräfte zuschustern kann. Ne? Also das heißt, dann rufe ich an auf Station und sage, hier, der und der ist jetzt da. Macht euch bitte auf den Weg. Ihr trefft euch da und da. Grundverband. So, und dann steht er nicht erstmal auf dem Flur und weiß nicht, wo die Fachkräfte sind oder wo die Pflegekräfte sind, weil die vielleicht noch in der Versorgung sind. Deswegen ist halt so die Kommunikation immer das A und O, was ich halt sehr schätze. Ja, und auch so die Zusammenarbeit halt einfach. Ne? Also wenn der Homecarer halt sagt von wegen, ja, ich spreche mit einem Arzt oder wollt ihr das mitmachen mit dem Arzt, finde ich halt auch immer genial. Ne? Also dann ist das halt immer so dieses Einklangmäßige, wo es gab ja auch schon Fälle, wo der Homecarer gesagt hat, ah, habe ich schon beim Arzt angesprochen, aber nee, will er nicht. wo ich dann sage, okay, pass auf, dann setze ich mich mit denen nochmal zusammen. Mhm. Und dann hat es halt hinterher dann noch hingehauen, weil der Arzt halt jede Woche hier ins Haus kommt und uns halt nochmal ganz anders kennt.
Ne? Ja, na klar. Und das ja auch nochmal, es ist enorm wichtig, dass auch der Externe diesen Kontakt zum Arzt hält.
Ja.
Ja, und nicht einfach nur, dass man so eine Person ohne Gesicht ist. Es kommen immer nur irgendwelche Faxe in die Praxis,
ja,
wo vielleicht eine Unterschrift geleistet werden soll, dass Rezepte ausgestellt werden. Aber der Arzt kennt den Mitarbeiter gar nicht.
Ne? Ja.
Deswegen, dass ich einmal im Monat vorbeifahren oder eben zusammen Visite machen, solche Dinge.
Ne? Ja.
Und was, glaube ich, auch ganz wichtig finde, einmal für euch als Einrichtung, sind so Verbindlichkeiten. Ja, wenn ich sage, als Homekehrer, ich komme dann und dann in die Einrichtung, mit was ich jeden zweiten Mittwoch um 10 Uhr bin ich da und fange im Dachgeschoss an und mache dann meine Visite. So kann sich jeder Wohnbereich darauf einstellen, dann und dann kommt der Externe, dann und dann werden die Verbände gemacht. Ich brauche es nicht vorher machen.
Ja.
Ja, also, und nicht einfach, dass derjenige, keine Ahnung, mal kommt auf Montag, mal kommt auf Freitag, und ihr sagt einfach, ja, die Verbände haben wir schon gemacht.
Ja.
Und dann muss man einfach auch sagen, okay, dann machen wir heute aber nicht den Verband als Externe. Ne, das sind enorme Kosten.
Richtig.
Was ein Verband kostet.
Mhm.
Und wenn der Verband gerade geklebt wurde, dann wurde der gerade geklebt.
Ja.
Dann liegt es an mir als Externer eben zu gucken, dass ich das wieder so plane, dass ich zum nächsten Verbandswechsel da habe.
Ja.
Und nicht, dass da irgendwelche Sachen einfach abgerissen werden.
Ja, zum Patienten wohl auch, ne?
Das auch.
Ne? Na
klar.
Also
das, ja, ganz, ganz klar.
Wieder, das heben wir immer wieder hier vor. Ich habe noch was anderes.
Mhm.
Würdest du noch mal wiederkommen? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Wunden geredet. Du hast ja gesagt, das war auch mein Fehler. Ich habe da natürlich drauf rumgeritten. Aber würdest du auch noch mal wiederkommen und damit wir auch noch mal andere Themen machen, wie parenterale Ernährung, wie vielleicht Lagerungsmaterial, macht ja auch ein Homekehrer, sowas halt, dass wir das vielleicht auch noch mal den Leuten so ein bisschen schmackhaft und verklickern.
Ja, also na klar komme ich gerne nochmal wieder, aber wir müssen ja auch so sagen, die Wundversorgung ist ja einfach das schönste Thema.
Ja,
also das ist ja einfach so, deswegen sind wir da so hängen geblieben. Aber na klar komme ich gerne nochmal wieder und wir können gerne auch nochmal über andere Themen nochmal sprechen. Ja, müsst ihr euch einfach nur melden.
Aber Philipp, du kannst auch gerne meinen Platz hier einnehmen bei den Pflegeflüsterern. Das ist auch ganz gut, dann bin ich endlich mal raus. Ich komme dann auch mal ab und zu bei euch vorbei. Das ist auch kein Thema.
Warte mal, erst mal kurz nachdenken. nee. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ihr seid eigentlich ein super Team.
Was, wenn wir nur wieder Urlaub machen.
Ah ja, okay. nach Mallorca.
Ja. Nee. Ich fliege in die Türkei.
Das hört sich gut an.
Okay. Ja, also ich habe sonst auch gar erstmal gar nichts mehr. Wie gesagt, wenn du nochmal wiederkommen würdest, würden wir beide uns tierisch drüber freuen und wir würden dann auch vielleicht nochmal ein anderes Thema anschneiden. Jetzt hat es halt so ausgeartet, überwunden. Und wie du schon sagst, ist halt auch ein schönes Thema und ist auch, glaube ich, immer so, wenn man an Externe denkt, auch immer, glaube ich, erstmal das Erste, was einem im Kopf kommt. Also ist zumindest bei mir so.
Meistens, ne? Das sind immer die Therapiefelder, die gerade für Pflegeeinrichtungen entscheidend sind. Na klar, es gibt Einrichtungen, die haben dann vielleicht mal ein Problem mit vielleicht vielen Wunden. Und da muss man das mal wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Und das ist eben der Bereich, der am arbeitsintensivsten ist für einen Externen.
Ja.
Wir gucken mal jetzt im Bereich, was ich vielleicht die PEG-Versorgung oder so. Ja klar, da muss ich aber auch regelmäßig gucken, muss ich auch evaluieren. Da muss ich aber nicht alle zwei Wochen eine Visite machen. Wenn das mal eingespielt ist und dann läuft das. Mhm. Ja, und dann kommen regelmäßige Lieferungen drumherum. Na klar, muss ich den Ernährungsplan wieder neu schreiben. Ja. Oder in der Katheterversorgung. Ja gut, dann kommt das Material und gut.
Genau.
Oder es kommt einfach die Info von euch, wir brauchen eine andere Schaltgröße oder wir brauchen jetzt anstatt Beinbeutel, brauchen wir Bettbeutel, irgendwie sowas.
Ja.
Dann kann das angepasst werden, aber im Bereich der Wunde, das ist eben am arbeitsintensivsten und ich glaube, deswegen kann man da einfach so viel drüber sprechen.
Ja, also wie gesagt, was du ja schon gesagt hast, der Rest, das läuft ja immer auch so automatisch.
Genau.
Und dadurch, dass man ja nie die Rezepte letztendlich dann in der Hand hat, sondern der Homekehrer sich da selber dann um die Rezepte kümmert, ist das halt so, ja, wo du halt immer nicht so viel in Berührung kommst letztendlich, weil die Lieferung kommt einmal im Monat, dann wird es wegsortiert und du weißt, das ist da. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt hier auf Station gehen würde und würde 50% fragen meiner Mitarbeiter und sagen würde, wo kommen denn eure Katheterbeutel her? Also ich Brief und Siegel, 50% der Mitarbeiter würden sagen, ja, weiß ich nicht, keine
Liegt im
Ahnung.
Schrank.
Sind im Schrank, sind immer vorrätig. Ne? Also das soll jetzt auch nicht negativ sein, weil letztendlich, wenn mich einer fragt, ich habe es auch schon dreimal vergessen.
Ja.
Ne? Also das ist jetzt so, ja, es kommt halt und es ist halt ein Automatismus, der jeden Monat kommt und ja, also von daher, aber wir würden trotzdem sehr gerne mehr über solche Sachen wissen.
Eben gerne.
Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich erstmal bei dir.
Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, wie gesagt, war das erste Mal für mich, dass ich in so einem Podcast-Format ja, drin bin. Ich höre liebend gerne Podcast. Ja.
Ja, aber wunderbar. Und das wieder frei nach Schnauze. Ja,
Genau.
so muss es auch sein, weil letztendlich sonst wäre es ein abgekatertes Spiel und man würde halt sich alles vorbereiten und ja. Es ist halt auch, ja, es ist mehr Arbeit und vielleicht ist es auch manchmal direkter, wenn man so manche hören sagt. Aber letztendlich, wir wollen ja das wahre Leben haben in der Pflege und das ist nicht immer IT-Teil und schön. Das ist halt manchmal auch ein bisschen stressig und auch manchmal ein bisschen unfair und deswegen alles frei nach Schnauze. Aber ich fand es auch sehr schön mit dir zusammen, mal wieder zusammen. Arbeiten, auch in einem Podcast und auch was du so erzählt hast, sehr interessant. Und ich freue mich natürlich, wenn wir die nächste Folge schon aufnehmen. Und von meiner Seite aus sage ich schon mal Tschüss. Und das letzte Wort haben Philipp und Jule dann noch.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Philipp. Schön, dass du da warst. Danke für die vielen interessanten Infos.
Bitte, bitte.
Ich sage danke an die Zuhörer und gebe das Schlusswort jetzt unserem Gast, Philipp, und verabschiede mich. Bis bald.
Da ich ja auch den Podcast regelmäßig höre und ich weiß, wie sich der immer verabschiedet wird, sage ich jetzt einfach mal See you later, Alligator.
Yes.
Sehr geil, sehr geil.
Was ihr fühlt und eure Ideen. Denn mit eurem Support werden die Pflegefrister immer weitergehen. Wir danken euch fürs Hören, liken, teilen und abonnieren. Denn Flo und Jule wollen neue Ziele anvisieren. Mit eurer Hilfe öffnen wir jede Tür und jedes Tor. See you later, Alligator.